Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 14.12.2011 zum Thema Woran arbeiten Sie gerade, Herr Schwab? Zu Gast ist Peter Schwab, Forschungschef der Voestalpine Stahl GmbH. Gastgeberin ist Barbara Krellmeier.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie heute Mittag ganz herzlich im Kepler Salon. Ich freue mich, dass Sie trotz Weihnachtszeit und Weihnachtsstress den Weg hier zu uns gefunden haben. Ich begrüße den Peter Schwab heute bei mir. Kurz zu Beginn ein paar organisatorische Informationen. Dieses Mittagsformat läuft folgendermaßen ab für alle diejenigen, die heute zum ersten Mal hier sind. Wir haben jetzt so circa eine halbe Stunde Zeit. Der Peter Schwab und ich werden uns im Dialog austauschen über seine Arbeit, über das, was er so macht und tut. Anschließend werden Sie dann Gelegenheit haben, Ihre Fragen an ihn zu richten. Nach einer halben Stunde werden wir dieses ganze Gespräch in den informellen Teil verlagern und laden Sie dann ein zur Bratwürstelsuppe, wo man dann einfach informell sich weiter austauschen kann. Diese ganze Veranstaltung können wir deshalb durchführen, weil uns die VKB Private Banking hier unterstützt und die Suppe sponsert. Eine wichtige Information für alle noch, die auch noch nie hier wären. Diese Veranstaltung wird aufgezeichnet und steht dann im Internet zum Download zur Verfügung. Deshalb bitte ich Sie, dass Sie dann, wenn Sie Ihre Fragen an den Peter Schwab richten, warten, bis Sie ein Mikrofon haben und Ihre Frage dann ins Mikrofon stellen, damit dann einfach auch die Frage mit aufgezeichnet werden kann. Sonst ist es immer ein bisschen schwierig nachvollziehbar, was ist denn die Antwort auf welche Frage. Da würde ich Sie bitte drum bitten. Ja, mein Name ist Barbara Krellmeier. Bei mir sitzt der Peter Schwab. Ich darf ihn kurz vorstellen. Er hat technische Physik studiert an unserer Uni in Linz und war dann auch 4 Jahre lang dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter für angewandte Physik tätig, aber auch im russischen Gorki hat er gearbeitet. Und 1993 ist er dann in die Voestalpine eingestiegen. Er war dort im Qualitätsbereich Leiter und ist seit April 2002 Forschungschef vom Gesamtkonzern und von der Voestalpine Stahl GmbH. Dadurch, dass der Standort in Linz vom Stahlbereich ist, werden wir uns hauptsächlich damit beschäftigen heute, aber natürlich, wenn andere Fragen kommen, wenn andere Themen aufkommen, er kennt sie in allem aus, er kennt den ganzen Konzern, hat er mal verraten. Er arbeitet auch in verschiedenen nationalen und internationalen Gremien mit, ist wissenschaftlicher Beirat und ist auch in verschiedenen Aufsichtsratsfunktionen tätig. Er hat mit der Ausbildung nicht aufgehört nach der Uni, sondern hat den Global Executive MBA an der LIMAC gemacht. Dort hatte ich auch die Freude, ihn kennenzulernen. Darum ja, ist es mir eine besondere Freude, dass ich heute die Gastgeberin beim Peter Schwab sein darf. Vielleicht ganz kurz zur Voestalpine Stahl GmbH. Ich glaube, den meisten ist dieser Betrieb ein Begriff, ist nicht unbekannt, ist eine 100%ige Tochter der Voestalpine AG und ist ein Stahlkompetenzzentrum internationalen Formats. Es ist ein Partner der Automobil-, Bau-, Hausgeräte-, Energieindustrie im In- und im Ausland. Das Kerngeschäft der Stahl GmbH sind Stahlbänder, Grobbleche, Warmbänder, hochveredelte Kaltbänder. Ich muss gestehen, für mich sind das zum Teil schwer fassbare Begriffe, aber ich denke, das ist ja auch ein Teil dessen, warum wir heute zusammensitzen, weil es ja auch darum geht, solche Produkte weiterzuentwickeln. Ja, zum Betrieb noch. Es hat 2010, 2011 waren es 1600 Mitarbeiter an 35 Standorten weltweit, die 4 Milliarden Umsatz erwirtschaftet haben, damit wir ein bisschen einen Begriff kriegen. Das ist aber nur der Stahlbereich der Voestalpine. So zum Einstieg ein Statement der Voestalpine, das ich von deren Homepage abgelesen habe. Es ist ein Drang nach permanenter Weiterentwicklung, der die Voestalpine Stahl GmbH auszeichnet. Neue Herausforderungen werden angenommen, um mit dynamischen Marktentwicklungen nicht nur mitzuhalten, sondern diese auch maßgeblich zu definieren und schließlich den entscheidenden Schritt voraus zu sein. Ich denke, es ist ein wichtiges Statement und du hast in deiner Funktion hier eine wichtige Aufgabe, dieses Ziel zu erfüllen. Uns ist jetzt einfach einmal wichtig, wie kann man sich vorstellen? Was ist die Aufgabe eines Forschungschefs in so einem großen Betrieb? Ich nehme an, du hast ein großes Team. Wie schaut deine Arbeit aus? Wie können wir uns das vorstellen? Wenn du in der Früh aufstehst, in die Arbeit fährst, was ist typischerweise dein Arbeitsalltag?
Zuerst einmal auch ein herzliches Glück auf von meiner Seite, meine Damen und Herren. Und danke, Barbara, für die freundliche Einführung. Ja, was ist der Arbeitsalltag? Der ist nicht ganz so spannend wie das, was dann meine Forscher machen. Also das ist viel spannender. Wie kann man sich das vorstellen? Also wir haben natürlich einen sehr breiten Strauß an Themen. Also wenn wir jetzt auf die Division Stahl fokussieren, da haben wir ein Forschungsbudget von rund 53 Millionen Euro. Das ist ja ungefähr die Hälfte des Budgets, das der Richard Hagelauer, der Rektor von der Linzer Uni, hat. Also das ist schon ganz ordentlich, also was wir in Linz verforschen. Und da gibt es natürlich die verschiedensten Themen. Und mein Job ist es, ich sage immer, der wichtigste Job, den ich habe, ist, dass ich nicht im Weg stehe. Und es geht darum, also die Forschung zu finanzieren, also dafür zu sorgen, dass wir das Geld haben, dass wir forschen können. Und die Forschungsleiter, also Sie können sich vorstellen, dass mich in den Details überhaupt nicht mehr auskennen. Also dass die Forschungsleiter denen die Chance zu geben, ihre Leistung zu bringen, und das heißt wirklich also gemeinsam da Themen zu entwickeln und dann natürlich auch am Markt unterzubringen. Also ich stehe höchstens bei Führungen im Labor, wenn ich irgendwen führe, und dann muss ich schon schauen, dass ich mich rauskenne, aber ich bin selber nicht im Labor tätig, sondern dafür gibt es die Forscher, die das exzellent machen, und die sind auch, ich sage, mein Brot, von denen lebe. Ich lebe von den Ergebnissen, die Forscher erzielen, und da haben wir Gott sei Dank wirklich super Leute. Das ist eine der Stärken. Und warum träumen wir das sozusagen, dass wir super Leute haben? Im Vergleich ist die Voestalpine Stahl im Größenvergleich mit den europäischen Mitbewerbern sind wir eigentlich ein Zwerg. Die ganz Großen haben deutlich größere Stahlkapazitäten. Also der ArcelorMittal, der macht also zehnmal so viel Stahl wie mir, hat natürlich auch entsprechend mehr Mittel zur Verfügung. Und wir haben so ein bisschen gebenchmarkt, wissen genau, also wie viel mehr Forscher der beschäftigt. Und der Fakt ist nicht ganz 10, sondern der ist ein bisschen kleiner, aber trotzdem hat er deutlich mehr Forscher zur Verfügung. Und nichtsdestotrotz am Markt haben wir die Nase vorne. Das heißt, unsere Forscher, die sind einfach um eine Größenordnung besser wie denen andere. Also sie bringen die PS besser auf die Schienen, und das ist das, was mein Job leicht macht. Das macht es mir leicht. Ja, weil so gefragt wird, was mache ich dazu, was trage ich bei? Ich muss natürlich schauen, dass wir die Budgets haben. Wir schauen, wie arbeiten wir zusammen. Also viel mehr, also das Organisatorische wie das Technische. Natürlich diskutieren wir auch technische Themen, und aber im Wesentlichen folge ich da den Empfehlungen der Forschungsleiter, weil sie die besser auskennen. Also, wobei es geht nicht nur um technische Themen, sondern man muss ja dann das mit dem Markt abstimmen und schauen, wird das Produkt je am Markt landen oder so. Auch diese Entscheidung wird im Wesentlichen nicht von mir getroffen, sondern also da gibt es wesentlich berufenere, also da holen wir uns im Markt rein und diskutieren das aus. Also das ist nicht so, was man sich vorstellt, okay, da gibt es irgendwo einen großen Zampano, der die guten Ideen alle hat, beziehungsweise dann auch noch sagt, und das ist die Wohlerbeste und das machen wir. So würde das nicht funktionieren.
Es rauscht ein bisschen. Wenn wir ein bisschen optimieren.
So, geht's besser, ja. Entschuldigung. Ich habe gedacht, ich bin eh sauber rasiert.
Also von da schaut es gut aus.
Danke.
Wie groß ist das Forscherteam in der VA Stahl oder also, im Gesamtkonzern?
Also im Konzern haben wir 670 Forscher und in Linz beschäftigen wir 240 Forscher. Budget für den Gesamtkonzern sind eben 120 Millionen Euro für heuer und in Linz eben die 53 Millionen. Also Linz ist der wesentliche der größte Forschungsstandort des Konzerns. Wir haben ja da auch Konzernaktivitäten da geparkt, also zusätzlich zu den Voestalpine Stahlaktivitäten, damit wir eben da ein gewisses Volumen schaffen. Unser Ziel ist es schon, also es unterscheidet uns eigentlich gegen jedes Lehrbuch. Also im Lehrbuch steht immer, du musst große Forschungszentren bilden. Die haben die Forschung immer ganz in der Nähe der Produktion. Dadurch tun wir uns beim Umsetzen sehr leicht und auch im Vertrieb. Also es geht immer um diese Zusammenarbeit. Unser Forschungsergebnis generieren und das kommt von irgendwo her, dann haben sie einmal dieses Problem, dass es not invented hier ist. Das zweite Problem, das haben, ist die Produktion. Die muss Produktionszahlen erfüllen. Der muss viel produzieren. Der hat extreme Ziele, was er jetzt produzieren muss. Und dann würde ja irgendwas so ein Versuch stören. Aber dadurch, dass wir sehr eng zusammenarbeiten und da wirklich abgestimmt sind und das nicht im Elfenbeinturm erforschen und dann kommen wir mit der guten Idee, sondern dass wir das gemeinsam erforschen, haben sie ein eigenes Interesse daran, das zu tun und entsprechend funktioniert das dann auch, dass wir umsetzen. Und also, wir haben derzeit also 23 Standorte, an denen wir, also Forschungsstandorte. Und wir haben über 50 Gesellschaften, die ein Forschungsbudget haben, die kaufen halt dann bei uns zu, oder wo, also die Forschungsleistung, aber wir sind ja sehr divers aufgestellt.
Und aus welche Fachbereiche kommen die Forscher,
ja, die da so tätig sind? Ja, das Naheliegendste sind natürlich Montanisten, also Metallurgen, Werkstoffwissenschaftler und ähnliche Professionen, die sind wirklich für uns ausgebildet, machen aber in Summe ungefähr 30% unserer Forscher aus. Der Rest sind dann andere Disziplinen, einfach es hilft uns, einen breiteren Blick zu haben. Also ich selbst, Sie haben es ja gehört, ich bin Physiker, aber ich bin Physiker, Chemiker, Maschinenbauer, Mechatroniker. Also das ganze breite Feld, was es so gibt, ist in der Forschung tätig. Ein Grund dafür ist natürlich auch ein bisschen historisch entstanden. Der Montana und ich wären gar nicht genug fertig, wie wir brauchen. Jetzt haben wir natürlich auch andere nehmen müssen. In der Zwischenzeit sind wir froh drüber. Also es hilft einfach, dieser breitere Blick hilft. Also manche Sachen passieren und dann kultiviert man es und ist froh drüber, dass aber ich sage immer, also die großen Forscherleistungen, ich habe heute gerade wieder über eine Erfindung diskutiert mit einem Erfinder, also die großen Forscherleistungen sind wirklich, also von was passiert, dass man erkennt, dass das was Besonderes ist. Also wirklich das zu erkennen, aha, das ist gut, das kultivieren wir weiter, das machen wir weiter. Und gilt da in der Organisation so.
Und wie muss man dieses Forschen jetzt vorstellen? Also ich selber bin Betriebswirtin, die Forschung ist für mich jetzt ein eher unbekanntes Tuch. Passiert das vorwiegend am Computer? Passiert das so richtig im weißen Mantel im Labor oder direkt beim Produktionsprozess dabei, wo arbeiten diese Forscher und wie arbeiten?
Also wir haben auch da wieder die ganze Breite. Also es fängt wirklich an, dass man mal, zuerst muss man eine Idee her. Die Basis ist immer eine Idee. Was will ich entwickeln? Also, und die Idee kommt, entweder kommt es vom Kunden, dann ist meistens so eine inkrementelle Idee, dass der Kunde sagt, das war doch schön, wenn das ein bisschen fest oder das ein bisschen mehr Dehnung oder da, kommen die Wünsche vom Kunden. Das sind so, da ist wirklich Knochenarbeit, sich ranzutasten und das weiterzuentwickeln. Und dann gibt es so diese mehr, wie soll ich sagen, radikaleren Ideen, wo man wirklich Sprünge macht. Wo man sagt, okay, jetzt machen wir ganz was Neues und aber für beides brauche ich die Idee einmal. Ich brauche die Idee und da, um Ideen zu generieren, nützt es meistens nichts, wenn der Forscher nur in seinem Kammer sitzt und nachdenkt, sondern er muss auf Konferenzen fahren, muss lesen, muss sich mit Kollegen austauschen, redet teilweise auch mit Mitbewerbern, Idee denken und so. Und aus den vielen Ideen, die er da hört, beziehungsweise neuen Erkenntnissen, die er hört, synthetisiert er sich dann seine Idee zusammen und ist dann die wirklich gute Idee, wenn es von uns kommt. Ist ja so. Also da kommt dann was raus, was Neues ist, und dann ist einmal die Idee da. Dann muss man die Idee schleifen. Also dann da ist noch gar nicht wirklich was passiert. Dann muss man mal herumprobieren, könnte das gehen. Das ist dann im Labor, also da kann es durchaus auch Computersimulationen dazu geben. Da wird dann natürlich Patentrecherche gemacht, Literaturrecherche etc. Also da ist Papierarbeit, dann probiert man im Labor mal was aus. Und wenn man dann sieht, dass wird jetzt laufen, dann geht es stufenweise, also von der kleintechnischen im Labor hin zu größeren. Wir haben ja, einer meiner Chefs hat das einmal das Minimundus der Stahlindustrie genannt. Wir haben ja für jedes unserer Aggregate auch einen physischen Simulator. Also wir haben nicht ein richtiges Walzwerk nachgebaut, aber die wesentlichen Schritte eines Walzwerks haben wir nachgebaut und können da unsere Prozesse simulieren. Und können dann also Proben, die in der Größe sind, da geht es nicht mehr ganz mit dem weißen Mantel, sondern weil die Walzkräfte auch dort schon sehr, sehr hoch sind, ist da schon eher Arbeitskleidung gefragt. Und wenn das dann erfolgreich war, dann geht's raus im Betrieb Und im Betrieb ist das halt dann wirklich dann auf einem Aggregat, das, was weiß ich, also da dürfen sie keine Störung machen, weil es also eine Breitbandstraße kostet in der Größenordnung 1 Milliarde, ne? Ja, also wenn es da einen größeren Schaden verursachen, geht es immer gleich wirklich fürchterlich ins Geld. Also da muss man einfach aufpassen. Also darum auch diese Schritte vorher. Man kann einfach nicht an diesen großen, teuren Anlagen probieren. Und dann da ist man natürlich dann schon wirklich in der Kleidung der Werker dort, weil es kann ja nicht sein, dass der hochgescheite Forscher kommt. Das würde auch nicht passen, auch nicht zu unserem Selbstverständnis, sondern das macht man dann gemeinsam. Und so läuft es dann durch. Und der Durchlauf ist natürlich, wenn Sie sich das vorstellen, also von der Idee bis zum Produkt, bis wir wirklich das Produkt verkaufen, ein relativ langer. Grund ist der, also wir entwickeln was, dann sind wir mal so weit, dass wir es beim Kunden erproben, und sobald der Kunde sagt, das will er haben, dann dauert es beim Kunden nur mal 5 Jahre, wenn es ins Automobil geht, bis es wirklich einsetzt. Weil die Designer für die Autos, also die Autos für 2017 sind jetzt schon designed. Die sind jetzt schon fertig. Also die gibt es ja am Papier, da weiß man schon, wie es ausschauen wird. Da gibt es natürlich dann in der Außenhaut dann noch Anpassungen, aber im Wesentlichen, also wie das Ganze, die ganze Technologie ist schon jetzt fertig, ist schon eingefroren, und das kommt halt dann so 2016, 2017 kommen die Autos, die jetzt eingefroren werden. Und da kriegst du nichts Neues mehr rein, außer du hast was ganz Besonderes, und sowas hätte ich auch mitgenommen.
Dann würde ich dich bitten, dass du es gleich mal herzeigst. Ich habe ihn gebeten, dass er uns ein Werkstück mitnimmt, damit man einfach einmal ein bisschen ein Gefühl kriegt, was sind denn Produkte und was bedeutet denn Forschung. Kannst du uns das an deinem Stück präsentieren?
Ja, also zuerst die Story dazu. Also, weil ich lese viel in den Medien über Smart Materials und was ist smart und Smart Steel, und da habe ich gedacht, naja, also dann nehmen wir doch unseren intelligenten Stahl. Wir haben einen Stahl, der so intelligent ist, also der denkt richtig, der kennt den Crash, und im Crash verfestigt er, und zwar enorm, also baut wirklich riesig die Festigkeit auf und kann dadurch die Crash-Energie absorbieren. Der Effekt ist der, dass wenn's, wir haben da so Crashträger, also wir machen auch die Tests bei uns, also wir müssen natürlich auch unser Material selbst testen. Das ist so ein Crashträger, der wird geformt so und wird dann nachher in so eine Crashbox eingespannt und wird gecrashed, und zwar mit 60 Stundenkilometer, also das ist schon, also die Energie, die er da aufnimmt, ist schon ganz ordentlich, und der war vorher schon Hecher, also, und wird dann so zusammengestaucht, und das ist der Platz, der übrig bleibt nach so einem Crash mit 60 Stundenkilometern. Also die muss sie so verformen, damit er möglichst viel Energie aufnimmt, damit eben die Energie nicht in den Körper geht. Und hat, also das ist ein konventioneller Stahl, und dieser Stahl wird eingesetzt, weil er sich auch gut umformen lässt. Und dann haben unsere Forscher gesagt, wir brauchen einen eigenen Stahl, der sich genauso gut umformen lässt wie dieser, also wirklich so herstellen lässt, und auch im Gebrauch, also wenn das Auto dann auf der Straße fährt, wird es auch noch sehr geschmeidig sein und weich, das Material. Nur dann, wenn es wirklich crasht, also wenn es wirklich kracht, dann soll er sich anders verhalten. Und da habe ich jetzt mit, wie sich dieser neue Stahl verhält. Die Experten werden den Triebstahl erkennen. Selbes Produkt, gleiche Dicke, gleiches Gewicht, alles gleich, nur anderer Stahl. Und das ist jetzt der Unterschied im Überlebensraum, den sie haben. Der nimmt die gleiche Energie auf, und jetzt sage ich, weil das ist halt der Unterschied, wenn das Auto da bremst oder da bremst, das macht einen Riesenunterschied, wie es ihnen nachher geht. Und
ich gebe das einmal hoch, damit Sie das alle im Vergleich sehen, die zwei Stücke.
Und da ist halt wirklich, also da haben unsere Entwickler erkannt, also Grundlagenerkenntnisse, die wirklich, also es ist nicht so, dass wir die Grundlagen entwickelt haben, sondern aus den Grundlagen heraus erkannt, das könnte man einsetzen. Und haben das dann übersetzt in unsere Produktion, die Kunst ist das zu produzieren. Und das ist auch schon jetzt in Autos drin, also das ist nicht die allerneueste Innovation, es ist nur ein wunderschönes Beispiel dafür, dieser Triebstahl, also wie intelligent Stahl sein kann. Und was da passiert, ist auch einfach erklärt. Naja, man kennt das vom Wasser, das hat zwei feste Aggregatzustände, Schnee und Eis. Schnee ist weich, Eis ist fest. Und das ist sozusagen, das besteht aus Schnee, und das besteht im Grundzustand auch aus Schnee. Nur im Crashfall erkennst du den Crash und wandelt um auf Eis. Und zwar blitzschnell. So schnell, dass der Crash nicht schnell gehen kann. Und das ist das Faszinierende, dass man wirklich sowas darstellen kann und machen kann. Und das muss man dann auch, also das ist natürlich, da muss alles passen bei der Produktion. Also das fängt wirklich an im Stahlwerk, dass ich genau richtig einlege. Hier, da wird teilweise, man, Sie müssen sich vorstellen, also bei uns haben die Tiegel 177 Tonnen, also ist das Füllgewicht, ist der Stahl, der drinnen ist, und da wiegen es dann teilweise die Legierungselemente mit der Küchenwaage ein. Also da kommt es dann drauf an, auf die Deckercreme, das da reinmischen, und das müssen sie dann durchmischen, das muss ja gleich verteilt sind in 177 Tonnen Stahl. Dort fangen sie an und geht dann über die ganze Prozesskette. Sie können sich keinen Fehler erlauben. Also sie müssen beim Walzen genau die richtigen Walzkräfte aufbringen. Sie müssen die ganze Temperaturführung, es wird ja mehrfach, wird das Produkt erwärmt und wieder abgekühlt auf 900 Grad, dann wieder runter auf Raumtemperatur. Und das muss wirklich passen. Also das ist die hohe Kunst über den ganzen Prozess. Also der Prozess ist bei uns sehr lang, also so ein Durchlauf dauert mindestens 3 Wochen, also das ist wirklich ein langer Prozess, die dürfen sich keinen Fehler erlauben, dann können sie das. Und darum können wir es auch leicht erzählen, dass wir das machen, weil es kann sich keiner nachmachen, weil da steckt dann nicht nur das Forscher-Know-how drin, sondern auch das Produktions-Know-how. Ich muss das ja auch machen können. Und das zeichnet halt dieses Unternehmen aus. Das, und dann haben wir auch noch schöne Anlagen da stehen. Also das
kommt dann auch dazu.
Ja, also wenn du nichts investierst, dann kannst du was nicht machen. Also mit konventionellen Anlagen ist das nicht herstellbar, das Produkt.
Aber die Forschung dessen, wie so eine Anlage dann ausschauen muss, passiert die auch bei euch im Haus oder gibt es dann externe Partner, die sich da beizieht?
Also ich sage so, einen gewissen Teil an Know-how kauft man natürlich von den Anlagenlieferanten zu. Das ist einfach zum Beispiel, jetzt gibt es ja diesen Österreichischen Industrieanlagenbau, der jetzt zu Siemens gehört. Also da kriegt man schon auch Know-how. Aber wesentliche Teile müssen aus uns selbst kommen und müssen auch geheim halten, weil es hilft nichts. Wobei ich immer sage, also oft, die Chinesen haben fast so gute Anlagen wie wir, aber das bringen sie alles nicht zusammen, weil sie das Know-how und die Technologie nicht haben und die Leute nicht haben. Aber trotzdem, also wir schauen schon, dass wir gewisse Schritte einfach bei uns im Haus halten, also diese wesentlichen Dinge. Und sie ist einer von unseren ganz wichtigen Prozessforscher, ist ja heute da. Und also da geht es wirklich um Themen, wo wir einfach ein tieferes Verständnis haben wollen wie alle anderen. Wir wollen mehr wissen wie alle anderen. Und nur so kannst du einen Vorsprung halten. Also sonst kannst du in einem Markt, der derartig brutal ist, nicht überleben.
Bevor ich Ihnen die Gelegenheit geben möchte, Ihre Fragen zu stellen, noch eine Frage meinerseits. Was ist das Faszinierende an deinem Job? Was macht ihn so besonders? Was macht dir Freude daran?
Das Faszinierende ist, dass ich nie weiß, was der nächste Tag bringt. Also das war jetzt einfach spannend. Faszinierend ist vor allem, dass ich mit so viel gescheite Leute zu tun habe, wirklich gute Leute, das macht einfach Spaß. Das ist einfach Forschung, also wie ich die Forschung übernommen habe, ich mir gedacht, um Gottes Willen, das wird mir zu langweilig in der Zwischenzeit, sage ich, das ist ein Traumjob. Es ist wirklich so, dass man viel Freiheit hat und aber immer an der Zukunft arbeitet und das ist so. Es ist ja wieder das ist, wenn man nur kostengetrieben war wie in meinem vorigen Job, also das ist was anderes, wenn ich sage, ich kann pausenlos an die Zukunft denken und an der Zukunft arbeiten, das macht einfach fürchterlich viel Spaß.
Nützen Sie die Gelegenheit, Christine Heiden, mal gleich.
Mich würde interessieren, wenn Sie so in die Zukunft forschen, gibt es da Parameter, an denen Sie sich orientieren? Was geforscht werden wird. Sie sind ja ein Zulieferunternehmen dann auch, das ja andere Industrien wieder beliefert. Wie definiert man, welche Forschungsziele man 2025 zum Beispiel hat?
Okay, das ist eine gute Frage. Also wir haben unser Roadmapping genau auf 2025 abgezielt. Das heißt, wir wissen, wo wir 2025 stehen wollen. Und wie funktioniert das Ganze? Sie haben natürlich einmal, Sie sammeln die ganzen Inputs von den Kunden, die sind enorm wichtig. Aber das allein genügt nicht, sondern Sie schauen natürlich auch immer Technologiescreening. Was tut sie technologisch? Was wird sich in den nächsten 10 Jahren technologisch tun? Wo gibt es Sprünge? Die muss ich antizipieren, damit ich darauf vorbereitet bin. Dann beschäftigen wir uns natürlich mit den Megatrends, welche Märkte werden sich entwickeln, welche Märkte sind jetzt im Kommen, was wird in 10 Jahren kommen, also dass man dann rechtzeitig, wann diese Märkte kommen, auch mit den richtigen Produkten da sind. Es geht ja darum, nicht zu früh dran zu sein, weil das nutzt man nichts, also wenn ich 5 Jahre zu bald da bin und der Markt nicht da ist, das ist stranded investment, sondern ich muss wirklich punktgenau mit den Innovationen kommen. Also das sind alles Inputs. Und dann natürlich ein wesentlicher Input ist natürlich generell die Strategie. Also die gibt uns den Korridor vor, in dem wir uns bewegen. Und wenn die Strategie sagt, wir wollen zum Beispiel, so wie wir jetzt haben, also in der Energie stärker wachsen, dann forschen wir natürlich auch auf diesen Themen, um dort dann auch unsere Produkte zu platzieren. Generell ist Forschung natürlich immer Kampf um Ressourcen, also ich brauche halt immer mehr Geld und immer mehr Leute, aber es ist natürlich nicht alles finanzierbar.
Dankeschön. Ja. Dürfte ich Sie bitten, dass Sie das Mikrofon ein bisschen höher nehmen? Danke.
Jetzt muss ich mich outen. Ich bin kein Freund von Bürokratie und Formalismen, sondern ich bin Fan davon, dass man offene Kommunikationskultur pflegt und dass das auch durchgängig ist, also dass alle miteinander reden und so, und dass ich nicht irgendwo Ideen in einen Ideenbriefkasten reinwerfe und irgendwann dann später kriege ich Druck, war nichts. Von dem halte ich nichts, sondern ich bin ein großer Fan davon, dass jeder die Möglichkeit hat, seine Ideen einzubringen, dass sie mir auch nicht gestohlen werden und irgendwer andere sich dann damit hinstellt, sondern, und wir haben da verschiedenste Systeme. Wir haben auf Arbeitsebene ein ganz breites Programm, wo wir die Ideen der Arbeiter abfragen, wo man glauben würde, da kommt nämlich verdammt viel. Also, das ist irgendwie so der Irrglaube, dass nur die Forscher die Ideen haben, sondern, es kommt sehr viel, von allen Mitarbeitern, also ich sage, wir haben 40.000 Forscher, also ich habe nicht nur die 240, sondern wir haben wirklich wesentlich mehr. Aber da kommen Ideen, also, und die werden systematisch, aber das wird mehr enabled. Also wirklich, dass die Möglichkeit haben, dass sie sich trauen, dass sie das lernen, wie sie den Ideen formulieren, wie oft geht es ja ums Formulieren, und ich halte einfach nichts davon, das diskutieren wir praktisch jedes Jahr wieder, einen Ideen, einen Speicher, wo wir die alle ablegen und so. Ich bin immer dagegen und darum haben wir es wahrscheinlich auch nicht, aber ich glaube einfach, dass, also, die müssen raufkommen in der Organisation. Es muss einfach die Organisation so durchlässig sein, dass eine gute Idee immer ankommt. Und ich glaube, dass wir so weit sind. Also, das glaube ich schon. Also, dass wenn ein Mitarbeiter vom Herrn Reisinger eine Idee hat, dann bin ich mir 100% sicher, wenn es eine gute Idee ist, dass die bei mir landet. Also da bin ich mir sowas von sicher, dass die in der Organisation, wenn es eine super gute Idee ist, dann landet es auch beim Vorstand. Also das ist kein Thema, und zwar der Mitarbeiter, der es gehabt hat, kommt dann dorthin und stellt es vor. Da haben wir einfach eine Kultur, die dazu passt.
Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen. Ich sehe schon, dass der Rahmen halt fast ein bisschen knapp ist für dieses Thema. Wir haben jetzt schon 3 Fragen im Petto. Ich würde Sie bitten, dass wir die 3 Fragen jetzt nur stellen und dann das Ganze in den inoffiziellen Rahmen bei der Bratwürstelsuppe transferieren. Dürfte ich Sie um Ihre Frage bitten?
Ja, also wir haben gehört, dass Sie also im Wesentlichen Leute mit naturwissenschaftlicher, technischer Ausbildung beschäftigen. Darüber hinaus ist ja im ganzen FÖS-Bereich natürlich viele weitere Techniker in Verwendung. Darüber hinaus in ganz Linz und in ganz Oberösterreich. Oberösterreich, würde ich mal sagen, ist schlicht und ergreifend das Technikland in Österreich. Trotzdem wird überall nur geschrien um eine medizinische Uni. Warum schreit die FÖS nicht mehr, dass wir eine volle technische Uni bekommen in Linz?
Ja, eine volle technische Uni. Also ich persönlich sehe das so, dass wir 40% der Forscher, die in Linz haben, kommen von der Johannes Kepler Universität. Also das ist wirklich der Pool, wo wir die meisten Absolventen ziehen. Wir haben eine gute Technik da. Und wir helfen ständig mit, dass die ausgebaut wird, genauso wie wir in Leoben natürlich auch investieren, dass dort ausgebaut wird. Also wir leisten unseren finanziellen Beitrag. Ich denke, das Schreien für weitere Ausgaben und so, das sollte man, das passt einfach nicht zu unserem Stil. Also ich bin wirklich zufrieden, wie sich die Linz-Uni in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren entwickelt hat für uns. Da bin ich sehr zufrieden. Jede Unterstützung, wenn es weiterentwickelt werden soll, aber politisch möchte ich mich nicht positionieren.
Ich denke jetzt an Maschinenbau und Elektrotechnik.
Das ja, es gibt die Mechatronik, die ja gute Teile davon abdeckt. Und es gibt eine Maschinenbaufakultät in Wien und in Graz. Und es wird schwierig, da was Eigenes in Linz zu machen, wenn man nur dazu hört, wie eng die Korsetts der Regierung sind.
Dankeschön. Der Herr?
Ja, mein Name ist Zinnöcker. Für meine Frage oder meinen Beitrag zum Verständnis. Also ich war bis vor eineinhalb Jahren selbst im Unternehmen, jahrzehntelang für Betriebsbereiche oder Unternehmensbereiche verantwortlich. Also der richtige Produktionsmann, kann ich sagen. Und wir haben sehr, sehr viele schöne Dinge mit den Forschern gemeinsam gemacht. Ich gerate fast den Schwärmen dazu. Aber ich hätte einen Punkt, den ich ansprechen möchte. Ich weiß nicht, ob wir heute Vertreter universitärer Einrichtungen hier haben und wenn ja, welche und wie viele. Meiner Meinung nach wäre das fast ein eigenes Thema für einen Kepler-Abend einmal. Und zwar der Peter Reisinger, ihn habe ich sehr lange mal gequält. Er hat sich dem Thema auch gewidmet. Wenn Sie jetzt heute was forschen und ein wirkliches Ergebnis bekommen, dann möchten Sie das ja tunlichst niemand sagen. Sie möchten das für sich und für Ihren kleinsten Kundenkreis anwenden. Vor Jahrzehnten war es noch so, da hat man patentiert, weil du bist wichtig, wenn du viele Patente gehabt hast. Ne? Und da hat der Strahhammer hat zum Beispiel nur mir noch gesagt, naja, den wesentlichen Konkurrenten in Europa, denen dürfen wir es nicht sagen, aber den Russen und den Chinesen, dahin verkaufen wir sogar unsere Ergebnisse, dann kriegen wir ein bisschen Geld zurück. Ne? Durch die Globalisierung hat sich das natürlich alles total geändert. Und Peter Schwab hat zwar gesagt, wie viel Forscher er hat, aber wir könnten uns nicht leisten, alles alleine zu machen. Und das wäre auch nicht richtig. Das heißt, wir bedienen uns vieler Universitätsinstitute, vieler CD-Labors etc., also auch externer. Und da bin ich immer aufgelaufen als ein Produktionsmann, der auch Forschungsthemen und Forschungsmittel zu vergeben hatte. Die universitären Einrichtungen, die messen ihre Leistungen heute noch, ich sage immer total überholt, an Veröffentlichungen. Je mehr Veröffentlichungen, dass du hast, je wichtiger bist. Wenn du habilitieren willst oder wenn du eine Doktordissertation machen willst, dann brauchst du Veröffentlichungen. Ja? Bitte, aber das, was ich mit der Universität gemeinsam forsche, das will ich, dass das ja kein Mensch erfährt. Ich will es nicht veröffentlichen, ich will es nicht zum Patent anmelden und ich habe es selbst, so weit ich hier sitze, ich habe es abgelehnt, mit dem einen oder anderen Entwicklungsprojekte zu machen, weil es trotz Geheimhaltungserklärungen nicht möglich war, die Veröffentlichung entsprechend abzuschotten. Das heißt, und für mich ist eigentlich das Thema, was ich meine, das wäre für mich unheimlich spannende Diskussion mit Universitätsvertretern, wieso ist es nicht möglich, einen anderen Wertmaßstab als wie die Veröffentlichung an diesen Einrichtungen zu bewerkstelligen, also die einzurichten. Für Unternehmen wie für die Voestalpine und für alle anderen ist es ja nur das Ergebnis meiner Veröffentlichungen und wie viel mehr Euro sind in der Lade. Was bringt mir an Cash, was bringt mir an Ertrag, was bringt mir an Ergebnis, dieses Forschungsergebnis. Und das sollte doch auch möglich sein, nicht eine Veröffentlichung, sondern für eine Universität oder für ein Projekt zu sagen, die Wichtigkeit dieses Themas wird gemessen an einem Cash, an einem Ergebnis etc. Also ich wollte das einfach in die Diskussion hereinstreuen. Das ist ein Thema, das unmittelbar zur Forschung gehört und das meiner Meinung nach in der Zusammenarbeit mit den Einrichtungen, die eh gut funktioniert, aber den richtigen Durchbruch immer noch bremst oder in irgendeiner Art und Weise beschränkt. Danke.
Ich sage herzlichen Dank und bitte jetzt gleich im Anschluss an Dankeschön. Die letzte Frage für heute.
Guten Abend, sage ich Mahlzeit. Herr Schwab, danke für Ihre Ausführungen. Soweit ich Sie richtig verstanden habe, hallo, sind Sie mit der Stahl so ein bisschen Innovationsführer auf dem Gebiet. Und das ist ja eine gescheite Strategie, wenn man nicht der Größte ist, wenn man zumindest innovativ ganz vorne dabei ist. Und Sie haben selber erwähnt, ganz wesentlich ist, dass Sie die besten Forscher haben und die haben Sie offensichtlich. Und mich würde interessieren, wie schafft es die Voestalpine Stahl, wirklich die besten Forscher am Standort Linz oder wo auch immer in ihren Standorten zu halten, zu binden, hier zu entwickeln. Weil ich sage, andere Unternehmen sind ja attraktiv in der Hinsicht, machen auch Forschung. Was ist bei euch anders, dass diese Forscher da sind, die sie brauchen?
Die Frage möchte ich gleich beantworten. Haben Sie schon mal in der Voestalpine gearbeitet?
In den Ferien, ja.
Nein, wenn Sie wirklich einmal längere Zeit arbeiten, da gehen Sie nicht mehr weg. ist ein unheimlich cooles Unternehmen. Das macht einfach fürchterlich viel Spaß und da geht es alle so. Also das bin nicht ich. Also wir haben eine Fluktuationsrate, die ist, wenn wir die Leute in Pension gingen. Ich schau. Der Hans war mal mein Chef, der darf immer was sagen.
Aufgekommen bin, ja hallo, das ist ja gar kein Produktionsmann. Ich dachte, das ist ein Kollege, der irgendwo anders sein Büro hat. Das war ein Kollege aus der Forschung. Ja? Das heißt, es ist wirklich dieses Verwachsensein, das gemeinsame Arbeiten zwischen Forschern und der Produktion und dem Betrieb ist meiner Meinung nach das Geheimnis der Föß. Ich habe es bei vielen Kollegen bei Salzgitter oder Gitter oder Düssen überall erlebt. Da gibt es eine Forschungszentrale, einen riesen Bunker. Und wenn die in Betrieben was machen wollen, dann kommen so Speedsteller und sagen, dürfen wir den oder den Versuch machen. Ich meine, wir sind nicht gescheiter als wie die anderen. Wenn der Peter Schwab sagt, wir haben die besseren Ideen, dann ist das Geheimnis meiner Meinung nach zu 99,9% ist, die Forscher sind im Betrieb, um nicht brutal zu sagen, die sind mit dem Müllkeller. Und das bringt das gemeinsame Verständnis und wirklich umsetzbare Ergebnisse.
Aber ist wir haben noch eine Anregung oder eine Ergänzung zum vorher Gesagten, darum würde ich Sie noch in Kürze bitten.
Es ist keine Anregung, sondern es ist nur ein Beitrag zu der Frage, das Wissen in der Firma zu behalten und nicht öffentlich preiszugeben. Ich habe einige Dissertanten betreut und habe natürlich auch mit Hochschulprofessoren zu tun gehabt. Und da ist es so, der Höhepunkt eigentlich für eine wissenschaftliche Tätigkeit ist, eine Dissertation zu machen. Und da kommt man über einen Hochschulprofessor oder über eine Hochschule nicht hinweg. In Österreich gibt es die Möglichkeit, wenn man etwas Spezielles forscht und daraus eine Dissertation sich ergibt, dass man die sperren lässt. Auf 5 Jahre, es ist fraglich, inwieweit man natürlich das Wissen 5 Jahre da. Aber es ist die Möglichkeit. In Deutschland gibt es das nicht. Das heißt, da wird das, was man erforscht und mit der Hochschule gemeinsam macht, wird wahrscheinlich sofort von Hochschulprofessoren in gemeinsamer Beitrag irgendwo in einer Zeitschrift veröffentlicht. Ich habe auch das Thema x-fach diskutiert mit Professoren. Es gibt welche, die sehr kulant sind und sagen, ja, wir wollen eh nicht das allumfassende Preis geben, sondern nur ein bisschen was. Und es gibt aber ganz harte, die sagen, ja, es gibt keine Dissertation, wenn man das nicht veröffentlicht. Mit mir nicht zum Beispiel. Da muss man sich als Firma überlegen, was macht man jetzt? Entweder ich mache es allein in der Firma, dann fehlt aber wieder sozusagen der Höhepunkt. Da habe ich dann dem Mitarbeiter nicht die Möglichkeit gegeben, sein Doktorat zu machen.
Dann bedanke ich mich nochmal für Ihren Beitrag. Es ist ein Thema, das sicher seinen eigenen Raum verdient. Ich entschuldige mich gleich mal bei allen, die ihre Fragen jetzt nicht mehr stellen konnten. Die Zeit ist fast zu knapp. Es ist aber meine Aufgabe, auch dafür zu sorgen, dass Sie nicht hungrig nach Hause gehen. Ich höre schon das Geklapper der Suppentassen. Es wird heute Bratwürstelsuppe geben. Warum? Das war deine Wahl. Warum Bratwürstelsuppe?
Ich kenne keine Bratwürstelsuppe, muss ich ehrlich zustimmen, aber ich habe eine Mitarbeiterin von mir, die am Gang vorbeigegangen ist, gesagt, was sie mir für eine Suppe empfiehlt, und die hat gesagt, die habe ich gesagt, das ist eine gute Idee, das habe ich noch nie gegessen, und das ist vorher schon dran, aber ich mir gedacht, das schlage ich vor.
Super. Mir bleibt noch die nächste Veranstaltung des Kepler Salons anzukündigen. Am Montag, den 19.12., wie gewohnt um 19.30 Uhr, geht es zum Thema Kunst im öffentlichen Raum. Die Katharina Blas-Bratscher, eine Kunsthistorikerin, Kuratorin und die Zuständige der niederösterreichischen Landesregierung für Kunst im öffentlichen Raum, wird hier sein und zu diesem Thema referieren. Das ist dann auch die letzte Veranstaltung des Kepler Salons im Jahr 2011. In neuer Frische wird es dann weitergehen im nächsten Jahr. Ich lade Sie ein, sich einzutragen fürs Programm, damit Sie auch weiterhin am Laufenden bleiben. Ja, ich lade Sie nun ein, mit uns eine Bratwürstelsuppe zu genießen, mit Peter Schwab auch weiterhin zu sprechen. Bedanke mich für die anregende Diskussion, Ihre wertvollen Beiträge und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Dankeschön. Danke.